SRF 3.
Die Reichen sollen nicht reicher und die Armen zahlreicher werden. Schweizweit gehen Menschen am 1. Mai auf die Straße und verlangen vor allem Gerechtigkeit und Solidarität. Ein Organisationsmodell namens Holokratie, keine Vorgesetzten mehr, keine Hierarchiestufen. Wir fragen, ist unsere Zukunft vielleicht gar cheffrei? Vorläufig kein neues Fußballstadion in Aarau. Die Baukosten hätten querfinanziert werden sollen, doch daraus wird vorläufig nichts. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. In einigen Kantonen, zum Beispiel in Bern, war heute ein normaler Arbeitstag, aber vielerorts in der Schweiz hatten die Leute frei und damit Zeit, auf die Straße zu gehen zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Die Gewerkschaften luden zu Kundgebungen ein. Das Motto lautete: für eine sozialere und gerechtere Zukunft. Raphael von Matt.
Laut und farbig war der 1. Mai-Umzug heute in Zürich, trotz dem kalten und nassen Wetter.
Hoch die internationale Solidarität! Hoch!
Die internationale Solidarität ist für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer die zentrale Forderung am 1. Mai. Auch für diese Frau.
Das ist für mich eigentlich das Primäre, dass wir auch den Staat so stärken können, dass eine solidarische Verteilung da ist und nicht, dass die einen sich bereichern und die anderen müssen sehr leiden darunter und arm sich müssen durchs Leben kämpfen.
In Zürich nahmen heute gemäss den Angaben der Veranstalter rund 12'000 Personen am Umzug teil, darunter viele junge Menschen.
Wir sind einfach so ein bisschen grundsätzlich links und dann geht man halt an den 1. Mai und leistet das im Beitrag.
Hauptredner der Kundgebung war der Waadtländer Gesundheitsdirektor Pierre-Yves Maillard. Der SP-Regierungsrat sprach sich in seiner Rede für ein starkes Sozialsystem aus.
Die soziale Sicherheit ist eine Bedingung für eine stabile Demokratie und auch für eine dauerhafte Wirtschaft. Also das ist auch unser Kernanliegen, weil wir wirklich besser arbeiten müssen, um die soziale Sicherheit zu verbessern.
In vielen Städten traten heute Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter an die Rednerpulte. Auch im aargauischen Baden. Dort hielt Paul Rechsteiner, der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, eine Rede. Der 1. Mai werde seit über 100 Jahren als Tag der Arbeit gefeiert. Und er sei auch heute noch ein sehr wichtiger Tag für die Arbeiter, so Rechsteiner.
Die Ziele des 1. Mai zusammenstehen bringt etwas, verbessert die sozialen Verhältnisse, verbessert die Arbeitsbedingungen, das ist nach wie vor aktuell.
Laut Polizeiangaben verliefen die 1. Mai-Kundgebungen überall weitgehend friedlich. In Zürich zündeten allerdings Mitglieder der linksautonomen Szene Knallkörper und versprayten Schaufenster.
1. Mai-Kundgebungen gab es nicht nur in der Schweiz und auch im Ausland gab es ein paar Zwischenfälle. In Istanbul haben sich Demonstranten und Polizisten Straßenschlachten geliefert. Dominik Rolli.
Dutzende Personen wurden gemäss der Nachrichtenagentur Anadolu festgenommen. Die Polizei setzte Tränengas ein und schoss in die Luft, um mehrere hundert Menschen daran zu hindern, auf den Taksim-Platz zu gelangen. Die Polizei hat jegliche Demonstrationen dort verboten. Insgesamt waren in Istanbul mehr als 30'000 Polizisten, drei Helikopter und 120 Wasserwerfer im Einsatz. Auch in Paris kam es zu Ausschreitungen und in Griechenland streikten Angestellte im öffentlichen Dienst. Südafrikas Präsident Jacob Zuma hat einen Auftritt zum 1. Mai in der Stadt Bloemfontein überstürzt abgebrochen. Wie Fernsehbilder zeigten, wurde Zuma an der Feier des Gewerkschaftsbundes COSATU mit Buhrufen der Versammelten empfangen und verließ den Anlass. In den letzten Wochen hatten Zehntausende von Menschen an Kundgebungen den Präsidenten zum Rücktritt aufgefordert. Ihm werden Korruption und Missmanagement vorgeworfen. Die UNO setzt in Genf eine neue Arbeitsgruppe ein, um Kriegsverbrechen in Syrien zu dokumentieren. Das Startbudget von 13 Millionen US-Dollar sei bereits zur Hälfte finanziert, sagte UNO-Menschenrechtskommissar Zeidrat al-Hussein in Genf. Dort soll das Gremium auch tagen, unter der Leitung eines bekannten Richters oder Völkerrechtlers. Die Arbeitsgruppe soll vor allem konkrete Verantwortliche für Kriegsverbrechen in Syrien benennen, die später von der internationalen Justiz zur Rechenschaft gezogen werden können. Das neue Fußballstadion in Aarau verzögert sich weiter. Der Grund: es fehlt das Geld, das hat die Bauherrin mitgeteilt. Ursprünglich war geplant, in Aarau ein Stadion mit Einkaufszentrum zu bauen. Dieses sollte einen Teil der Baukosten querfinanzieren. Wegen des boomenden Onlinehandels, sinkender Margen und geänderter Expansionspläne der Detailhändler sei diese Finanzierung gegenwärtig nicht möglich, so die Bauherrin. Geprüft werde deshalb beim Stadion anstatt eines Einkaufszentrums Wohn- und Gewerbebauten zu realisieren. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Die Schweizer Börse ist wegen des 1. Mai geschlossen. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 1.0854 Franken gehandelt und der Dollar zu 99,43 Rappen. Das Wetter. Heute Abend fällt vor allem im Osten noch Regen und ab 800 bis 1200 Metern Schnee. In der Nacht wird es aus Westen klar und es droht Bodenfrost. Morgen Vormittag scheint vielerorts die Sonne. Am Nachmittag und Abend kommen aus Westen einige Regenschauer auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad.
Info 3 Abend.
Migranten in kaum seetauglichen Booten, die dann im Mittelmeer verunglücken, und andere Boote, jene von Hilfsorganisationen, die die Schiffbrüchigen retten. So traurig es ist, diese Bilder gehören inzwischen zum Alltag. Nun geistert seit Tagen ein neuer Verdacht herum. Schlepper in Libyen und Retter im Mittelmeer sollen angeblich gemeinsame Sache machen. Dieser Vorwurf klingt unerhört und derzeit liegen auch dafür keine Beweise vor. In Italien aber wird das Ganze heiß diskutiert. Aus Rom Franco Battel.
Carmelo Zuccaro ist Staatsanwalt auf Sizilien, in Catania, also dort, wo jedes Jahr Zehntausende Migranten und Flüchtlinge an Land kommen. Zuccaro sei gewissenhaft und zurückhaltend, heißt es. Doch dieser Tage sucht er das Scheinwerferlicht. In Interviews erklärt er immer wieder, es bestehe der Verdacht, dass libysche Menschenhändler und einzelne Hilfsorganisationen, die Schiffe im Mittelmeer haben, in engster Verbindung stünden. Die libyschen Menschenhändler würden private Rettungsschiffe sozusagen bestellen, um ihnen die Flüchtlinge auf hoher See zu übergeben. Und Zuccaro geht noch einen Schritt weiter. Es könnte sogar sein, dass die Menschenhändler einzelne Hilfsorganisationen finanzierten. Ein äußerst schwerwiegender Vorwurf, der seit Tagen alle politischen Lager mobilisiert. Weil der Staatsanwalt stets beteuert, er habe zwar Hinweise, aber keine Beweise, lässt sich über das Thema trefflich spekulieren, je nach Parteicouleur und der damit verknüpften politischen Agenda. Zuerst zur Stelle war die Protestbewegung Beppe Grillos. Hilfsorganisationen, die NGO, würden Taxidienste von Libyen nach Italien organisieren, polterten Exponenten der Bewegung, als würden in Libyen luxuriöse Karossen vorfahren und Flüchtlinge und Migranten bequem und trockenem Fußes nach Sizilien chauffieren. Ein zynisches Bild angesichts des Elends am und im Mittelmeer. Auch Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega Nord schlug sofort in diese Kerbe. Anders Premierminister Paolo Gentiloni. Er bedankte sich bei den NGO für ihre Arbeit, sagte aber auch, selbstverständlich werde die Staatsanwaltschaft weiter ermitteln. Selbst in der Regierung ist man sich uneins darüber, wie mit dem Thema umzugehen ist. Während Paolo Gentiloni zur Zurückhaltung mahnt, begrüßt sein Außenminister und Koalitionspartner Angelino Alfano, dass man die Rolle der privaten Hilfsorganisationen endlich hinterfrage. Die unter Verdacht stehenden Organisationen, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder Save the Children, verwahren sich gegen die erhobenen Vorwürfe. Trotz der hohen Ankunftszahlen war die Migration in Italien bisher kein zentrales Thema. Dies dürfte sich im bald beginnenden Wahlkampf ändern. Die Aufnahmelager für Flüchtlinge und Migranten sind voll. Die Weiterverteilung in Europa kommt kaum voran, während die Zahl der Neuangekommenen steigt.
Info 3 Abend.
Lasst uns die Chefs abschaffen. Das könnte gut als Parole für eine Demonstration am 1. Mai durchgehen. Doch in einigen Unternehmen ist das längst Realität. Sie haben ein Organisationsmodell namens Holokratie eingeführt. Es beruht auf flachen Hierarchien und hoher Selbstverantwortung der Mitarbeiter. Chefs gibt es keine mehr. Maren Peters hat ein holokratisch organisiertes Schweizer Unternehmen besucht.
Ein helles, modernes Büro in der Berner Altstadt. Ein Dutzend Mitarbeiter sitzt an Laptops, einige diskutieren miteinander, die Atmosphäre ist entspannt. Von revolutionären Umtrieben keine Spur und doch passiert bei der Webagentur Lieb Revolutionäres. Das 150 Mitarbeiter starke Unternehmen mit 5 Standorten in der Schweiz verzichtet seit letztem Jahr auf die Chefetage. Warum, erklärt Mitgründerin und Partnerin Nadia Perula so.
Wir haben gemerkt, dass wir eine andere Struktur brauchen, um weiter zu wachsen. Vor allem, weil wir schnell gewachsen sind an gewissen Standorten und sind da einfach an Systemgrenzen gestoßen, haben uns umgeschaut, dabei Holacracy entdeckt und fanden, tönt nicht schlecht, ist eine Methodik, versuchen wir mal.
Alles sei seitdem viel strukturierter geworden, sagt Nadja Perula. Seit der Einführung der Holokratie habe das Unternehmen zum ersten Mal ein Organigramm. Jeder Mitarbeiter habe mindestens eine Rolle zugewiesen bekommen. In der Sprache der Holokratie heißt das eine bestimmte Zuständigkeit.
Mit einer Rolle hat man gewisse Verantwortungen und damit mitgehend auch gewisse Kompetenzen zu entscheiden.
Innerhalb seiner Zuständigkeit. Jeder ist also irgendwie sein eigener Chef. Zur Lösung von Konflikten und auch sonst gibt es strenge Regeln. Notfalls kann ein Mediator angerufen werden. Diese Rollenverteilung sei aber auch der größte Nachteil, findet Mitarbeiter Philipp Egli.
Die Menschen haben Mühe, sich nur als Funktionen zu sehen.
Das Persönliche bleibe mitunter etwas auf der Strecke. Nadja Perula gibt zu, dass das hierarchielose Dasein auch aus anderen Gründen nicht jedem liegt.
Auch wir haben natürlich Leute, denen das schwieriger fällt. Man muss sich einfach bewusst sein als Unternehmen, dass man sehr viel Zeit dafür investieren muss, Leute zu befähigen, Selbstorganisation zu leben.
Der Aufwand sei am Anfang unterschätzt worden, sagt die 48-Jährige. Es gibt noch andere Probleme, wie zum Beispiel, wer bestimmt den Lohn, wenn es keinen Chef gibt? Wer stellt neue Leute ein? Wer führt die Mitarbeitergespräche durch? Da gäbe es durchaus immer wieder Spannungen. Es habe auch einige Abgänge gegeben, sie spricht aber von Einzelfällen. Ganz sicher sei das cheflose Dasein eher nichts für Menschen, die nach Macht, Titeln und Karriere strebten, sondern eher für Leute wie Giorgio Nadig, einen jungen Mann mit Schirmmütze, der bei Lieb als Jurist arbeitet, ganz bewusst.
Es ist eine große Umstellung zum früheren Arbeitgeber. Es ist verbunden mit viel Freiheit und viel Verantwortung übernehmen und einer ständigen Auseinandersetzung mit, was sind meine Rollen hier in dieser hierarchiefreien Umgebung.
Für die Mitarbeiter sei das Modell insgesamt eine gute Sache, findet Nadja Perula. Sie seien motivierter. Mehr Innovationen habe es dem Unternehmen aber bislang nicht gebracht.
Info 3 hat noch eine Chefin, Gott sei Dank. Wie lange noch, ist unklar, aber hoffen wir noch lange. Das war Info 3 mit Kevin Gahannes und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.